Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Wir wollen Danke sagen und uns für die vielen lieben Rückmeldungen das ganze Jahr über bei euch bedanken. Wir wissen ja, dass sich die Feiertage wie ein Vergrößerungsglas über alles legen können. Ob Freude, Liebe, Trauer oder Leid. Alles kann in diesen Tagen zunehmen. Jedes Gefühl ist erlaubt. Am Ende des Jahres wollen wir nochmal darüber sprechen, dass es auch oft belastend und stressig sein kann und was das mit uns macht. In das neue Jahr wollen wir dann mit Selbstfürsorge starten. Vielen Dank fürs Zuhören. Genießt die Folge, genießt die Feiertage, erholt euch gut. Danke fürs Zuhören das ganze Jahr über. Jetzt schon eigentlich das zweite Jahr und wir freuen uns schon auf einen neuen Start im nächsten Jahr. Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea, wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft. Wir möchten mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care sprechen.
Ja, und das tägliche Arbeiten mit schwerkranken Personen kann emotional und psychisch sehr belastend sein, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und wenn man längere Zeit in dem Bereich der Palliative Care arbeitet, kann es zu Compassion Fatigue kommen.
Also ich muss ehrlich gestehen, wie ich das Wort das erste Mal gehört habe, habe ich geglaubt, das ist ein Scherz. Eine Kollegin hat gesagt, ich habe Compassion Fatigue und ich habe gelacht und dachte, das ist irgendwie ein Schmäh. Bis ich dann draufgekommen bin, dass es da wirklich Publikationen darüber gibt, Literatur darüber gibt und dass das schon ein etablierter Begriff ist.
Voll, und ich habe das auch ganz am Anfang von dir irgendwann einmal gehört und muss ehrlich sagen, es hat mir irgendwie manchmal dann schon geholfen, das zu verstehen. Und darüber zu wissen, was Compassion Fatigue ist oder dass es das einfach gibt. Und du hast uns auch vor kurzem so ein Paper dazu ausgeschickt. Und deshalb wollen wir eigentlich heute mal drüber sprechen, was ist eigentlich Compassion Fatigue und das vielleicht ein bisschen anhand dieses Papers oder dieses Artikels erläutern.
Haben wir zwei Fremdwörter, ein englisches, Compassion und Fatigue, französisch. Also es ist an und für sich die Müdigkeit an Mitgefühl, kann man das so übersetzen, oder so eine Erschöpfung, dass man zum Mitgefühl gar nicht mehr fähig ist.
Genau, also Compassion ist ja auch irgendwie so die Leidenschaft oder eben Mitgefühl. Und Fatigue, das haben wir auch schon mal besprochen, kann ja auch ein Symptom sein oder ein Syndrom eigentlich sein im Rahmen einer unheilbaren oder einer Krebserkrankung, einer chronischen Erkrankung. Und der Compassion Fatigue, also der Müdigkeit Mitgefühl zu zeigen, steht die Compassion Satisfaction gegenüber. Also eigentlich sowas wie eine Zufriedenheit, die man verspürt dadurch, dass man Mitgefühl zeigt. Mitgefühlszufriedenheit. Komisches Wort. Gibt's, glaube ich, nicht bei uns, aber deshalb wollen wir, glaube ich, in der Folge einfach mal von Compassion Fatigue und Compassion Satisfaction reden.
Satisfaction erinnert mich sofort an die Rolling Stones, an dieses Lied. Es ist total damit assoziiert. Ja, also ich glaube, es ist für Menschen ja sehr, sehr wichtig, aus ihrer Arbeit auch nicht nur Sinn zu schöpfen, sondern letztlich auch eine gewisse Kraft. Weil wenn du nur erschöpfst, dann hast du nichts mehr zu geben. Das ist dann sicher so ein Overlap auch in Richtung Burnout, es gibt aber auch das Bore-out, also dass man einfach fad ist und dadurch man keinen Sinn in der eigenen Tätigkeit sieht. Das ist ja auch der Grund, wieso manche Menschen Job wechseln, weil sie sagen, das ist mir einfach zu fad. Und bei uns wird ja oft angenommen im Palliativbereich, also nicht nur bei uns jetzt von ärztlicher Seite, sondern im Team, dass wir diese Compassion Fatigue ja haben müssten, also dass wir eigentlich erschöpft sein müssten, traurig sein müssten, den ganzen Tag traurig durch die Gegend gehen, weil das alles so schwer zu verdauen ist. Wie würdest du sagen, hast du das so erlebt im Laufe deiner Entwicklung als junge Ärztin auf der Palliativstation?
So erschöpft war ich schon öfter, aber ich weiß gar nicht, ob das oft an dem Maß an Mitgefühl gelegen ist, dass wir Also ich finde, manchmal kann man das nicht ganz so differenzieren. Manchmal ist es einfach anstrengend, alleine schon wegen den vielen Stunden, die wir arbeiten. Und auch in der Nacht, wenn jemand um 3 nicht schlafen kann, sagen müssen, oh, sie sind aber arm. Also das ist schon, kann schon anstrengend sein. Aber ich glaube, ich war bis jetzt immer in so guten Teams oder habe mich in den Teams immer so gut aufgehoben gefühlt, dass ich das alles zu guten Maßen ausgehalten habe und deshalb die Erschöpfung eigentlich immer in einem angebrachten Ausmaß war und jetzt nicht unbedingt auf meine Leidenschaft oder mein Mitgefühl irgendwie zurückzuführen war. Aber es ist allgemein, glaube ich, wie Sie auch in diesem Artikel erwähnen, den haben wir dann sicher in den Shownotes auch verlinkt. Also da geht's um Compassion Fatigue und Compassion Satisfaction among Palliative Care Health Providers. Also das heißt, wie die Verbreitung von diesen zwei gegensätzlichen Mitgefühlsausprägungen quasi unter Palliative Care Arbeiterinnen ist. Und man weiß halt aus der allgemeinen Literatur, dass es in so Caring-Berufen, also in so Fürsorgeberufen, wenn man da eine längere Zeit also unter dieser Belastung ausgesetzt ist, dass man ständig den Stress hat, dass man da jetzt sich einfühlen muss, dass man empathisch sein muss, dass das einfach eben ermüdend sein kann.
Und keine Zeit dafür hat, teilweise auch im Nachtdienst, das, was die Menschen wirklich wollen, bleiben sie doch ein bisschen bei mir. Also ich glaube auch fürs Pflegepersonal ist das teilweise ganz schön heftig, weil sie einfach wissen, ich würde gerne bleiben, aber es geht nicht. Es ist mir nicht möglich, ich habe die Ressource dafür nicht. Und ich glaube, dass viele Menschen mit sehr, sehr hohen Ansprüchen in Berufe hineingehen, die der Alltag dann nicht hergibt. Also Satisfaction ist wahrscheinlich auch, wenn das, was ich mir vornehme, wirklich umgesetzt werden kann. Und wir wissen alle, dass das in der Realität sehr häufig nicht der Fall ist, weil dann ist da wer krank und dann fällt da wer aus und da sind 5 komplexe Dinge auf einmal. Das ist halt Murphy's Law, wenn viel Personal da ist, so habe ich es erlebt, ist nichts zu tun, unter Anführungszeichen, es gibt immer was zu tun, aber es ist weniger zu tun. Und wenn du alleine bist, dann ist immer die Hölle los. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also damit hängt es sicher auch zusammen, dass man ja den Alltag nicht ganz so klar vorhersehen kann.
Ja. Und in dem Artikel geht es halt primär um alle Berufsgruppen, die so im palliativen Bereich arbeiten. Aber ich finde es auch immer ganz spannend, sich halt die Autorinnen anzuschauen. Ich habe es versucht. Ich habe leider nicht sehr viel gefunden zu Manal Hassan Backes und Jenny Davis und Beverly Kopner. Aber ich habe herausgefunden, dass das ein Forschungsteam an der Trobe University in Melbourne in Australien ist.
Sofort hinfliegen.
Auf jeden Fall. Irgendwann muss es sein. Und ich glaube, dass es alles 3 Nurse Specialists sind, also Krankenpflegepersonen. Was es ja irgendwie nochmal spannender macht, weil Compassion Fatigue sicher eine, wie wir auch dann im Laufe des Artikels erfahren eigentlich, etwas ist, was in den Pflegenden, also in den Pflegeberufen noch mal viel mehr oder ausgeprägter.
Vor allem, wie gehst du auch damit um, wenn das jemand hat, mit dem du zusammenarbeitest? Das ist ja auch noch mal eine spannende Frage, wo neu beginnst und dann bist du extrem motiviert, hatten wir, glaube ich, alle schon. Du hattest sicher auch schon mal so alte Oberärztinnen oder Ärzte, die dann sagen, ach, weißt, wie ich begonnen habe, da war ich auch noch so motiviert wie du, aber das wird da schon noch vergehen, so in die Richtung. Also das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, wenn dir dann jemand sagt, das ist alles schön und gut, was du da willst, aber das wird nicht real werden.
Mhm. Und eben 2021 haben sie dann in dem BMC Palliative Care Journal diese Arbeit veröffentlicht. Und die Arbeit ist an sich ein Scoping Review, also gibt einen Überblick über die aktuelle Literatur, ohne dass man diese einzelnen Studien quasi kritisch bewertet eigentlich, oder dass man versucht, irgendwas zu beweisen. Einfach nur ein Bild der aktuellen Literatur zu geben. Und ich finde, es ist eine ganz spannende Arbeit, weil man eigentlich am Ende als Spoiler gibt es dann quasi fünf Dinge, die sie herausgefunden haben, die uns auch vielleicht zeigen, wie wir dagegen anwirken können, dass wir Compassion Fatigue bekommen.
Prävention sozusagen.
Genau. Ist ein besseres Wort als meine drei komplizierten Worte.
Nein, ist auch ein Fremdwort. Was sind diese fünf?
Sie haben fünf Hauptthemen herausgearbeitet und da haben sie jetzt als erstes halt quasi mal definiert, was Compassion Fatigue ist. Dann haben sie, wie man das messen kann, Compassion Fatigue oder Satisfaction.
Da hast du diesen Fragebogen noch ausgeschickt, wo der Link bei mir nicht funktioniert hat, aber ich möchte das auch machen.
Voll,
können wir das verlinken? Kann das jeder machen?
Ja, sie haben unterschiedliche Fragebögen verwendet und wir können die alle auf jeden Fall verlinken. Die sind auch in dem Anhang von dem Paper verlinkt.
Und wenn jetzt rauskommt, ich habe Compassion Fatigue, wo gehe ich dann hin?
Ja, das werden wir dann herausfinden.
Aber zu dir komme ich dann.
Vielleicht fragen wir nochmal ganz kurz. Ein Paper ist ja auch immer so aufgebaut, so wunderschön, ordentlich, mit zuerst dem Hintergrund, den haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen, oder? Also, dass es einfach sein kann, dass es eben durch diese vielen Herausforderungen, die man täglich hat, dazu kommt, dass man Compassion Fatigue bekommt. Und sie haben sich dann eben die Palliativ Professionals angeschaut als Zielgruppe. Und sie haben da aber gar keinen wirklichen, also die arbeiten zum Beispiel wie wir schon öfter erwähnen, im Krankenhaus, im Hospiz, in der Community oder bei Konzilen. Also ganz unterschiedliche Settings, die sie sich da eigentlich angeschaut haben. Aber eigentlich trotzdem kommt es überall vor oder kann es überall vorkommen. Und dann haben sie erarbeitet oder im Hintergrund haben sie auch noch erläutert, wie sich das eben zeigen kann, dass man unter Compassion Fatigue leidet. Also zum einen, dass man eben weniger Mitgefühl empfindet oder auch weniger empathisch agiert. Das hat mich dann schon an ein paar vielleicht Alteingesessene immer wieder erinnert. Aber ich glaube, das kann es auch genauso bei ganz, ganz jungen Ärztinnen, Kolleginnen, Personen, Pflegepersonen, was auch immer, jeder Berufsgruppe geben, weil es einfach auch manchmal diese Überforderung sein kann, die man verspürt, dass man dann einfach nicht auch noch empathisch sein kann. Und sie haben dann auch erarbeitet, dass in der Literatur, dass eigentlich keine wirkliche Definition für Compassion Fatigue gibt, aber dass es meistens so ist, dass es sich aus Burnout und sekundärer Traumatisierung, also aus Bestandteilen von diesen zwei Dingen zusammensetzt. Ich glaube, Burnout ist allgemein geläufig, was das bedeutet, aber sekundäre Traumatisierung habe ich auch googeln müssen oder recherchieren müssen. Und das ist die Belastung, die man durch das Wissen über ein traumatisches Ereignis, das eine andere Person erlebt hat, das dann bei einem selbst quasi ausgelöst wird. Also dass man quasi durch das Trauma, das einem jemand erzählt, traumatisiert wird, obwohl man es eben gar nicht erlebt hat oder auch eben durch das Trauma gar nicht bedroht wurde oder verletzt wurde. Und das habe ich ganz, spannend gefunden.
Die Frage für mich ist immer, ob die Leute, wenn sie sich so benehmen, wer ihnen Feedback gibt. Weißt du, also es ist gar nicht so einfach, einem Menschen zu sagen, du, ich habe das Gefühl, bist irgendwie zynischer geworden oder nicht mehr so zugewandt wie früher. Also ich finde auch, die Definition und das Erkennen ist das eine. Also wir erkennen ja, glaube ich, so manches bei vielen, aber wie man dann damit umgeht, das ist die große Herausforderung.
Das stimmt. Hast du da irgendwas gefunden für dich?
Ich habe für mich schon beschlossen, dass ich das nicht wegschauen möchte. Und ich würde mir das auch wünschen, dass ihr im Team nicht wegschaut, wenn ich jetzt verrückt werde. Ja, also muss nicht immer gleich verrückt sein, aber Feedback bedeutet halt auch manchmal mutig zu sein und herzugehen und zu sagen, du, eigentlich reden die ganze Zeit die Leute über dich und ich wollte jetzt aber mit dir mal drüber reden. Also ich habe das für mich schon beschlossen, aber es gibt auch Tage, an denen ich mir denke, dieses Fass mache ich jetzt sicher auch nicht mehr auf, weil das ist auch anstrengend. Und wenn du einer Person so ein Feedback gibst, du musst auch die Konsequenzen tragen können und in Hierarchien ist es besonders schwierig, finde ich, wenn du jetzt wo neu bist, den ersten Tag zum Beispiel bist irgendwo anders in Ausbildung und erlebst da irgendetwas, da wirst du dich dann auch nicht gleich trauen, was zu sagen. Es muss halt auch eine gewisse Kultur da sein. Und was man, glaube ich, während der Pandemie sehr stark bemerkt hat, war dieses Second Victim oder diese sogenannte Belastung durch die ganze Pandemie, durch Personalmangel, durch traumatisierende Ereignisse. Viele Menschen sind verstorben, dass man nicht so betriebsblind wird und sich denkt, weil ich das aushalte, wo auch immer man arbeitet, müssen es alle anderen auch aushalten.
Ich finde es immer ganz gut, weil es heißt ja auch immer, dass so Zynismus oder so ist immer so ein erstes Anzeichen für Burnout. Und wenn dann jemand was wirklich, ich glaube, ich bin auch manchmal sehr zynisch oder halt habe schwarzen Humor, aber das kann man sich ja auch differenzieren. Aber wenn dann wer was ganz Arges sagt, wo ich mir denke, das ist jetzt schon so, hilft es, finde ich, manchmal, es einfach zu wiederholen und zu fragen, habe ich das jetzt gerade richtig? Also du willst quasi das und das, das einfach nochmal zu sagen, damit es derjenige oder diejenige halt einfach nochmal hört, was er gerade von sich gibt. Und so ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten, weil das, finde ich, kann man auch wenn man ganz frisch ist, machen, weil dann ist man halt so blauäugig und fragt das halt und hat es halt wirklich nicht verstanden, dass es gerade ein Scherz war. Also.
Und wenn du am AKH zu arbeiten beginnst, habe ich mal gehört, dann steigst du sowieso auf der Burnout-Leiter gleich bei Stufe 7 ein.
Toll. Also wir müssen jetzt mal runterpurzeln wieder davon irgendwie. Ja, schön. Ja, als nächstes kommt man dann immer nach dem Hintergrund zu den Methoden, aber die haben wir eh schon kurz auch angeschnitten. Also das war eben so ein Scoping Review, diese Arbeit. Und dann können wir eh schon zu den Resultaten kommen, weil die sind ja das Spannendste eigentlich immer. Oder manchmal auch nur die Conclusion. Aber die Resultate in dem Fall waren sehr spannend. Da haben sie sich 20 Studien dann genauer angeschaut und überprüft und haben dann eben diese 5 Themen herausgearbeitet, dass es zum einen eben keine einheitliche Definition gibt, aber dass es eben meistens eine Zusammensetzung aus sekundärer Traumatisierung und Burnout ist. Wenn man von Compassion Fatigue spricht, manche haben auch sekundäre Traumatisierung mit Compassion Fatigue gleichgesetzt, also das Synonym verwendet eigentlich. Aber der Großteil eben hat das kombiniert und auch eben dann Fragebögen verwendet, die zum einen Burnout-Fragen abfragen und zum anderen so Fragen zur sekundären Traumatisierung.
Darf ich jetzt nochmal fragen? Sekundäre Traumatisierung bedeutet, dass ich durch etwas, das ich erlebe, das mich nicht unmittelbar betrifft, also zum Beispiel, ich bin nicht so schwer krank, aber ich betreue jemanden, der sehr schwer krank ist, immer und immer wieder und erlebe immer und immer wieder Situationen, mit denen ich schwer umgehen kann und dadurch bin ich dann sekundär traumatisiert und primär wäre, wenn ich selber zum Beispiel schwer krank bin. Kann man sich das so ungefähr vorstellen?
Ich habe es mir auch so vorgestellt, ich habe es mir auf der Notaufnahme vorgestellt, jetzt, weil das irgendwie aktuell war gerade, wenn jemand einen Autounfall hat und du betreust nur die verletzte Person oder vielleicht auch nur die Angehörigen und die erzählen dir, wie dieser Autounfall war, dann hast du manchmal vielleicht dann trotzdem selber das Gefühl, du warst da bei diesem Autounfall dabei, obwohl du gar nicht dabei warst. Und das kann man dann eben mit so speziellen Fragebögen messen. Und da gibt es zum Beispiel den Fragebogen zur professionellen zur Lebensqualität von Professionals oder halt eben von unterschiedlichen Berufsgruppen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Und da habe ich den einen gemacht, der so aus 30 Fragen besteht. Und ich habe keine Compassion Fatigue, was mich sehr gefreut hat. Und den kann man sicher verlinken. Es ist halt oft, finde ich, sehr schwer zu differenzieren. Aber wenn man sich quasi wirklich darauf fokussiert, dass man die Fragen nur so beantwortet, als würden sie sich nur darauf beziehen, auf die Betreuung der Patientinnen und Angehörigen und Zugehörigen, kann man da, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild davon bekommen.
Ich frage mich halt, wenn ich einen wirklich miesen Tag habe und dann kommt bei diesem Fragebogen raus, okay, heute solltest du nach Hause gehen, I can't people today sozusagen, nichts mehr mit Menschen zu tun haben, ist das das eine. Aber das anhaltende Nicht-Arbeitsfähig-Sein ist ja noch einmal etwas anderes. Und natürlich, Prävention ist sicher wichtig im Sinn von Supervision, Intervision, was bedeutet, man kann sich im Team unterhalten, alle diese Dinge, aber dieser Fragebogen kann ja nicht wirklich differenzieren oder zwischen Momentaufnahme und ist es jetzt so eine Belastung, dass ich die Person wirklich rausholen muss aus der, aus der Situation. Da wird der Fragebogen alleine wahrscheinlich nicht reichen.
Also ich kenne mich nicht ganz so gut aus mit Fragebögen, aber so viel wie ich weiß, ist es halt meistens schon so, dass diese validierten Fragebögen ziemlich, das ist ein extra Wort, fällt mir gerade nicht ein.
Valide. Validiert,
das
valide.
Genau, Validität und das andere. Und das bedeutet, dass wenn du den Fragebogen öfter machst, sollte eigentlich fast immer das...
Reproduzierbarkeit.
Ja, genau.
Ja.
Das Gleiche rauskommen. Aber wir müssen wir vielleicht einmal unsere liebe Frau Magister Claudia Wenzel einladen. Ich weiß es nicht. Psychologinnen kennen sich ja oft besser als mit Fragebögen. Ist sicher auch mal spannend.
Die Frage ist, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, so, ich habe diesen Fragebogen gemacht und ich bin absolut compassion-fatigig, müsste ich dann als deine Vorgesetzte sagen, naja, geh mal auf Urlaub, oder müsste ich sagen, Urlaub ist ja keine Lösung, weil das ist ja nur kurzfristig, was brauchst du an Unterstützung? Muss ich dich zur Psychotherapie schicken? Gibt es da Hinweise?
Da gibt es unterschiedliche, sind sie dann auch eben im Rahmen dieser Arbeit draufgekommen, unterschiedliche Strategien. Aber eine große Sache ist immer Teilzeitarbeit zum Beispiel, dass du natürlich aus unserer Vorgesetzte auch nicht gerne hörst. Aber auf jeden Fall ist Teilzeitarbeit immer mit einer, also die Art der Anstellung ist auf jeden Fall ausschlaggebend für das Level an Compassion Fatigue, das man hat. Da ist zum Beispiel eben Teilzeit eindeutig besser. Aber es ist auch spannend, finde ich, weil es ist, kommt jedes Mal raus, dass wenn man mehr Erfahrung in dem Bereich hat, dass das präventiv ist. Was ich jetzt wieder sehr spannend finde, weil wir oft dann vielleicht diese Empathielosigkeit eher schon an so abgestumpften Personen sehen. Aber das ist halt jetzt wirklich nur für die Arbeit im Palliativbereich und vielleicht haben da einfach noch nicht so viele Erfahrung, könnte man jetzt mutmaßen.
Ja, da kannst du viel hineininterpretieren. Natürlich finde ich immer, wenn du wohin schaust, musst du ja alle unterschiedlichen Berufsgruppen betrachten und wer schon wie lang da ist. Weil wenn dann die schon ganz lang da sind, gar nicht mehr sichtbar sind und die ganz frisch sind, alles machen, ist das, finde ich, auch ein Zeichen. Also dann entzieht man sich der Compassion Fatigue, indem man sowieso den ganzen Tag irgendwo im Kammerl sitzt und schläft.
Dann hat man das
Board hat man out. Nur mehr die Fatigue. Ja.
Und was ich halt auch, weil du eben gesagt hast, das mache ich jetzt, wenn du ein schlechtes Ergebnis hast, was halt einfach der wichtigste Präventivfaktor oder wahrscheinlich dann auch nicht nur präventiv, sondern auch, wenn es mal so weit ist, dass ich Compassion Fatigue haben sollte, ist das Wichtigste, dass man halt die Compassion Satisfaction, also die Zufriedenheit wieder ein bisschen fördert. Und da gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten, also zum Beispiel, dass man organisatorische Faktoren beeinflusst, zum Beispiel, dass man sich eben in der Arbeit empowered fühlt, also dass man sich, wie sagt man das, wertgeschätzt oder halt, dass man sich fühlt, als würde, egal was man tut, das einen Sinn ergeben. Dass man dann halt wieder die Zufriedenheit nicht nur in der Betreuung der Patientinnen, sondern auch eben vielleicht, weiß ich nicht, im Rahmen eines Podcasts oder so, das Gefühl hat, man macht was.
Der Sinn ist der Schrittmacher des Seins. Das ist von Viktor Frankl. Das finde ich einen sehr schönen Satz.
Voll gut. Und was du auch schon gemacht hast bei uns, habe ich sehr spannend gefunden. Kommunikationstrainings können auch dazu beitragen, dass sich die Compassion Satisfaction wieder steigert oder erhöht. Und einfach allgemein mehr Ausbildung und Training im Palliativ-Care-Bereich.
Ja. Damit du siehst, dieses Pendel schwingt ja natürlich mal in die eine, mal in die andere Richtung. Wenn du gerade aus dem Urlaub zurückkommst und gut erholt bist, hast du ein anderes Energielevel, als wenn du 3 Nachtdienste in einer Woche hast. Das spielt ja auch alles eine Rolle. Oder Menschen haben auch noch ein Privatleben, in dem auch nicht immer alles glatt läuft. Also wir gehen ja oft davon aus, dass das, was wir sagen, beim anderen so ankommt, wie wir es meinen, der andere interpretiert es aber in seinem Kontext. Und dafür finde ich Kommunikationstrainings schon so wertvoll, dass man in der Gruppe zusammensitzt und jede und jeder darf so sein, wie sie oder er ist. Und man kriegt einfach mit, dass Menschen unterschiedlich sind.
Genau, und was sie dann eben auch noch als einen Punkt herausgearbeitet haben, sind die Folgen von Compassion Fatigue und Compassion Satisfaction in der Versorgung von Patientinnen mit lebensbedrohlichen oder schweren Erkrankungen. Und das ist zum Beispiel was wir sicher auch, finde ich, schon mal alle erlebt haben, dass man sich, wenn man, auch wenn man nach Hause geht, immer noch weiter verantwortlich fühlt für die Patientinnen, die man betreut. Also ich habe nicht nur einmal angerufen im Krankenhaus und gesagt so, hallo, hab ich da in der Kurve das richtig eingetragen? Also das, glaube ich, kennt fast jeder, der in diesem Bereich arbeitet. Oder für die Mitarbeiterinnen, ja. In deinem Job wahrscheinlich noch mehr als in unserem. Und dass halt einfach Compassion Fatigue sich dann auch auf unterschiedliche Bereiche ausbreitet, vor allem eben auf die mentale Gesundheit. Und dass das dann eben Bereiche beeinflusst wie Schuldgefühl oder Traurigkeit oder auch Gedanken an den Tod oder eigene Erfahrungen mit dem Tod und auch Isolation oder Trauer. Und deshalb hat man dann versucht, sich Interventionen oder Strategien zu überlegen, die Palliative Care Professionals quasi dabei unterstützen, Compassion Fatigue zu verringern. Und da haben sich ein paar Studien Interventionen angeschaut, die darauf abzielen, das Wohlbefinden zu verbessern, also zum Beispiel Entspannungstechniken oder kognitives Training oder allgemein einfach das Anbieten von Unterstützung.
Handy-App hast du auch angeführt.
Ja, aber diese Interventionen haben keine Verbesserung der Compassion Fatigue gezeigt, was ich sehr spannend gefunden habe, aber eine 6-wöchige Meditations-App oder Meditationsprogramm über eine Handy-App hat bei 36 Palliative Care Professionals gezeigt, dass es die Compassion Fatigue signifikant reduziert.
Dabei bräuchten manche wieder, glaube ich, einen Handy-Entzug auch schon.
Stimmt, ja. Aber zum Meditieren ist es, glaube ich, ganz cool. Ich habe auch eine Meditations-App am Handy, die ich manchmal mehr, manchmal weniger verwendet. Also es sind viele Sachen quasi auch nur erfragt worden, also Strategien erfragt worden, aber nicht gemessen worden, was ja auch immer spannend ist, weil, finde ich, geht dann ein bisschen so in Richtung qualitative, also Forschung eher. Wenn man dann schon so viele unterschiedliche Studien hat, wo viele Menschen das Gleiche sagen, finde ich, kann man es ja dann auch als signifikant ansehen. Und da haben wir eh schon, glaube ich, einiges davon erwähnt. Vor allem zu lernen, dass man, wie man und wo man Grenzen setzt, professionelle Grenzen setzt und Unterstützung durch Kolleginnen oder Supervisorinnen haben wir ja auch sehr gut in unserem Team eigentlich auf unterschiedlichen Ebenen.
Oder Meeresrauschen auf YouTube, das gibt's auch, das kann man wirklich, das ist total angenehm.
Oh gut, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, ob man vom Meer entspannt wird oder nicht.
Manche jeder mögen für sich das nicht, ja. Was da ist. Aber kennen Sie das von den Hotels, dass da am Fernseher dann dieses Kaminfeuer, das kommt dann mit seinem Prickeln.
Für einen Feuerwehrmann vielleicht nicht entspannend oder für eine Feuerwehrfrau, aber für uns.
Ja, ist nicht dasselbe wie ein echter Kamin, meiner Meinung nach. Aber gut, es gibt auch solche Möglichkeiten, die dich einfach mental in eine gewisse Atmosphäre versetzen möchten, die vielleicht gerade nicht da ist, aber das kann auch dich ein bisschen ad absurdum führen. Ich glaube, gefährlich ist es wirklich dann, wenn du merkst, dass du keine Hobbys mehr hast, keine Freizeit, dass du keine Kraft mehr hast, irgendwas zu machen, jemandem zu begegnen und dir dein Umfeld schon sagt, was ist mit dir? Ja. Oder du hast so Augenringe.
Was uns wieder zur Teilzeit bringt. Ja. Also das ist auch wirklich in dem Artikel zweimal angeführt worden.
Das ist aufs Mitarbeitergespräch verschieben.
Ja. Nein, ich spreche nicht für mich. Ich spreche für alle. Als Junge, wie hast du gesagt, Young Generation. Aber eben, das ist auch wirklich in dem Artikel zweimal angeführt, dass man halt auch sich ein Leben außerhalb der Arbeit suchen muss oder halt Hobbys haben sollte und auch Physical Exercise, also Bewegung machen sollte, als präventiven Tat, würde ich sagen. Als Prävention einfach. Ja. Und nochmal die Weiterbildung in dem Bereich, in dem man arbeitet. Bei uns eben die Palliative Care und auch das Kommunikationstraining. Was man, finde ich, dann manchmal auch sieht, dass eben vielleicht auf andere Stationen, die eben gar keine Palliativausbildung haben, die dort tätigen Berufsgruppen, dass die dann vielleicht eben mit diesen Situationen nochmal eher diese Compassion Fatigue empfinden.
Da habe ich ein ganz interessantes Paper gelesen. Ich werde es raussuchen, dann können wir es verlinken, ob nicht Palliativteams auch dazu da sein könnten, anderen Teams so ein bisschen Handhabe zu geben, wie man mit konfliktbeladenen Situationen umgeht. Also fand ich eigentlich einen sehr interessanten Ansatz, was wir leider sage ich jetzt, hat glaube ich zwei Seiten, wir nehmen halt sehr viel wahr. Manchmal habe ich das Gefühl, wir nehmen ein bisschen zu viel wahr. Wenn wir wo reinkommen, spüren wir sofort, wie ist da die Stimmung, wer hat mit wem einen Konflikt und wir wollen das immer irgendwie adressieren. Manchmal ist vielleicht dann auch die eigene Energie erschöpft, das noch zu adressieren, aber auf der anderen Seite bietet es halt auch Möglichkeit. Und ich habe einmal gelesen, dass es Teams schlechter geht, die gar keine tiefe Beziehung zu Menschen knüpfen können, seien sie jetzt Patienten oder Angehörige, sondern wo so rein, raus, gar keine Beziehung, Massenabfertigung, dass das die Leute oft mehr erschöpft als sehr herausfordernde Situationen, wo du aber eine tiefe Beziehung zu den Leuten hast. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Also vielleicht braucht man da auch ein bisschen Reflexion darüber. Wird ja bei uns auch manchmal angemerkt, wenn viele Menschen bei uns versterben, dass es zu schnell geht, dass zu schnell schon wieder die nächste Patientin, der nächste Patient aufgenommen wird, dass man das halt auch ernst nimmt, solche Rückmeldungen.
Das ist sogar auch einmal erwähnt, dass es halt einfach, wenn es, also uns sterben Leute, ja, aber wenn halt dann zu viel Tod ist, wenn dann wirklich ständig wer stirbt, dass das dann auch als Triggerfaktor oder als sehr ausschlaggebend für die Zunahme von Compassion Fatigue sein kann und dass halt man sich dem einfach bewusst sein sollte und deshalb ist eben, wie du gerade gesagt hast, die Reflexionsarbeit so wichtig und dass man halt einfach seine eigenen Grenzen kennt und auch anerkennt und dann halt auch irgendwie akzeptiert, dass man manche Dinge einfach nicht verändern kann und dass man mit denen quasi leben lernen muss.
Und sich auch eingesteht, dass man ja, wenn man in einem Bereich wie Palliative Care arbeitet, ja letztlich gerne über Grenzen geht in gewisser Weise oder bereit ist, sich einzulassen auf das Ungewisse und das natürlich mit sich bringt, dass der Arbeitsalltag oder der Alltag nicht exakt vorherzusehen ist. Und wenn man dann gar keinen Punkt mehr findet oder sich gar nicht mehr abgrenzen kann, glaube ich, kann das auch ziemlich schnell ziemlich bergab gehen.
Und deshalb ist es, glaube ich, ein guter Ausblick auf die eine der kommenden Folgen, weil das haben wir, glaube ich, auch schon letztens einmal erwähnt, dass wir gerne mal über Selbstfürsorge sprechen wollen würden, weil das sicher in jeder Berufsgruppe, nicht nur im Palliativcare-Bereich, sinnvoll ist, Selbstfürsorge-Strategien zu kennen, die dann natürlich eh jeder für sich selber herausfinden muss, was einem da gut tut, aber können ja mal schauen, was die Literatur dazu so hergibt und was uns dazu so einfällt. Jedenfalls ist es bei diesem Paper zur Compassion Fatigue dann zusammengefasst worden, dass es halt leider nur sehr wenige spezifische Interventionen zur Verbesserung der Compassion Fatigue oder Compassion Satisfaction gibt. Und das ist natürlich so wie immer, dass die Zusammenfassung von jedem Paper fast
nicht
ist,
nur, dass weitere
Studien in diese Richtung notwendig sind.
Ja, beziehungsweise wenn du liebst, was du tust und wenn du diese Liebe aufrechterhalten kannst, das ist, glaube ich, das große Geheimnis, dann wird dir das, was du tust, auch Freude machen. Aber dafür brauchst du ein Team, weil wenn du ganz alleine bist und alles perfekt machen sollst, ist es komplett unrealistisch und du musst gehört werden. Das ist ja so ähnlich wie das, was wir immer predigen in Bezug auf die Betreuung von den Menschen, die wir behandeln. Dieses Gehörtwerden. Ich glaube, dass viele Menschen nicht gehört werden, auch Mitarbeitende nicht gehört werden. Ich meine, es gibt dann immer Umfragen und da kommt immer raus, es passt alles. Ob das so repräsentativ ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, man muss im kleinen Rahmen wirklich versuchen, diese ganzen unterschiedlichen Persönlichkeiten so zusammenzubringen, dass dann die maximale Energie für die Menschen bleibt, die wir betreuen. Also das, finde ich, ist für mich ein Qualitätsmaßstab, wenn ich an unser Team denke, wenn wir ständig um uns selber kreisen, wer welche Probleme hat und wer mit wem nicht kann und wer wieder was nicht hat oder was braucht, dann ziehen wir diese Energie auch ab von den Menschen, die wir betreuen. Das heißt, es braucht beides. Man muss sehr gut aufs Team schauen, aber das Maximum an Energie sollte in die Betreuung fließen dürfen. Es klingt so einfach, aber es ist eigentlich ziemlich schwierig. Also ich finde den Begriff Compassion Fatigue sehr relevant im medizinischen Alltag.
Und ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, wie du gerade gesagt hast, wenn man liebt, was man tut, weil wir lieben, machen das ja alle aus Liebe zum Menschen sozusagen. Deshalb ist es dann umso wichtiger, halt seine Energien dorthin zu richten, eben auf die Menschen, die wir betreuen, weil es auch schwierig sein kann, obwohl man es liebt. Wahrscheinlich.
I agree.
Ja, cool. Ich glaube, wir kommen zum Ende. Wir freuen uns auf die Selbstfürsorge-Strategien, die wir uns bis zum nächsten Mal oder übernächsten Mal oder wann auch immer überlegen werden. Wir freuen uns wie immer über Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@medunivien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, Baba.